hat mein lieber Bruder Chip Engelbert Schmidt gekämpft mit einer Allergie. Er ist mit Sonnenbrille rumgelaufen. Ich frage immer, was hast du denn? Dann hat es richtig böse erwischt. Und trotzdem steht er heute hier und will uns was über das Joch erzählen. Wie schwer oder wie leicht es ist, wie wir es zu tragen haben. Wir sind gespannt, was wir hören. Chip, komm nach vorne, bitteschön.
Wer weiß von euch, was es ist und was es für eine Bedeutung hat? Also, Alfons? Okay, gut, aber du bist schon mal auf dem richtigen Weg. Okay, also, es ist wirklich ein Joch und zwar es hat drei verschiedene Bedeutungen. Es ist ein Geschirr zum Anspannen von Zugtieren. Zweitens, ein Abschnitt an Brücken und Gewölben, der zwischen den Hauptpfeilern liegt. Und drittens, im übertragenen Sinn eine Bezeichnung für Unterdrückung, Zwang und schwere Arbeitslast. Viele Menschen kommen ja im Alter auch nicht mehr zurecht. Unsere Zeit wird uns gestohlen, sagen manche. Fernseh, Computer, ich habe keine Zeit mehr. Ich kann auch nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Die Familie, die nimmt mich sowieso zu sehr in Anspruch. Kann keinen mehr besuchen. Und das bisschen Freizeit, das ich habe, das brauche ich doch für mich. Mann, ist das eine Plage auf dieser Welt. Ach so, und die Gemeinde, die habe ich ja ganz vergessen. Die will ja auch was von mir. Mitarbeiten soll ich. Und ich habe festgestellt, Stress über Stress. Und ich habe viele Fragen gehabt, ist denn das Leben überhaupt noch lebenswert? Keine leichte Aufgabe. Und ich frage mich immer wieder, wie haben denn die das früher gemacht? Ja, liebe Geschwister, und Gott hat uns zusammengeführt als Geschwister. Wir sind Brüder und Schwestern im Herrn. Und wir sollen auch Vorbilder für unsere Kinder sein. Und wir leben hier auf dieser Erde, das wissen wir alle. Aber Gott hat uns nicht versprochen, dass alles nach unseren Vorstellungen so einwandfrei abläuft. Und im Psalmen steht, woher kommt mir Hilfe? Ja. Und ich als Gideon, ich hätte gedacht, ich sollte das wissen. Und was sagen die Franken? Schauen wir mal, dann zeigen wir schon. Und in einem Lied heißt es ja, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Und ich habe mir wieder Frage gestellt, wer ist es denn überhaupt wert, dass man Vertrauen und Hoffnung auf ihn setzt? Und wer kann die Zeichen dieser Zeit überhaupt denn deuten? Und vor allem, wer kann seine Versprechungen einhalten? Und wie soll dieser Weg denn überhaupt aussehen? Und wer soll so viel Macht haben? Versucht haben es ja schon viele. Wer außer Jesus, so sagt uns die Bibel, hat Bestand. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, die bleiben in Ewigkeit. Und ich sage, das klingt nach Autorität und Hoffnung. Und wieder die nächste Frage, von wem wollen wir unseren Stempel aufdrücken lassen? Von Menschen oder doch lieber von Gott? Und ich habe festgestellt, entscheiden muss jeder Einzelne von uns selbst. Ich lese jetzt nochmal den Bibeltext, wo der Manfred vorhin eigentlich schon vorgelesen hat, aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Zu dieser Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und den Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist leicht und meine Last ist leicht. In meiner Übersetzung steht nur als Verständnishilfe Jesu Lobreif und Heilandsruf. Was hat man überhaupt bewegt? Was war der Anlass, solche Worte dem Vater zu sagen? Klugen soll es verborgen bleiben. und Unmündigen soll es offenbart werden. Und bei Lukas steht sogar, er frohlockte, er freute sich, also umpries dem Vater für diesen Zustand zu jener Zeit. Und was war geschehen zu jener Zeit? Wenn wir ab Vers 20 lesen, da fing Jesus an, die Städte Chorazin, Bethsaida und Kapernaum zu tadeln. Er hat das Gerichtswort über Kapernaum verkündigt, jener Stadt, wo sein Wirken, ja, wo seine Wunder begannen. Ja, und es war ja die Stadt, wo er eine Zeit lang zu Hause war. Und doch sagt Jesus dieser Stadt nichts Gutes zu. Im Gegenteil, ein Gericht, wie es nicht schlimmer sein könnte. Und zu dieser Zeit, also preist Jesus seinen Vater. Aber gegenüber der Nacht des Gerichtes gibt es doch was Erfreuliches, was Mutmachendes. Jesus bietet jetzt den Menschen den hellen, den lichten Tag des Heils an. Und aus dem Weheruf und dem Gerichtsspruch wird jetzt ein Dankgebet. Und dieses Gebet spricht er nicht einfach in der Einsamkeit. Nein, die versammelte Menge soll das hören. Jesus und Gott sind eins. Das können wir aus den nachfolgenden Versen erkennen. Er lobt den Vater, er spricht mit dem Vater. Was muss das für die Juden von damals bedeutet haben? Die, die es nicht einmal gewagt haben, den Namen Gottes auszusprechen. Sie haben Angst gehabt, sich zu versündigen. Und Jesus zeigt hier ganz deutlich, welche Machtstellung, welche Verbindung zum Herrn des Himmels und der Erde hatte. Und jetzt wird es ganz ungemütlich für die Weisen und die Klugen, also für die berufsmäßigen Schriftgelehrten. Ihnen soll das Wirken und das Wesen Gottes verborgen bleiben. Unmündigen soll es offenbart werden. Ja, vielleicht Kindern und solchen Menschen, die sich nicht ausschließlich nur auf ihren Verstand verlassen. Klugheit und Wissen reicht nicht aus, um die Allmacht Gottes zu begreifen und dann wirklich auch umzusetzen. Und wenn wir dann den Vers 26 betrachten, dann merkt man, dass es kein Zufall oder nebensächliches Geschehen ist. Es entspricht dem Wohlgefallen des Vaters. Sein Ratschluss steht hinter diesem Geschehen. Und im 1. Korintherbrief, Vers 21 steht, es ist die Weisheit Gottes, dass die Welt Gott nicht durch ihre Weisheit erkannte. Und das hat auch Jesus im Laufe seines Erdenslebens immer wieder betont und hervorgehoben. Können wir und wollen wir denn alles zustimmen? Im Zeitalter der Technik und der Wissenschaft fällt es immer mehr Menschen schwer, dies zu akzeptieren und auch zu glauben. Und ich denke, auch vor uns Christen macht dieses scheinbare Geheimnis nicht Halt. Sollte Gott das wirklich alles in seiner Hand haben, alleine? Wir wissen doch schon so viel. Wir können doch auch so viel beweisen. Können wir denn Gott überhaupt noch gebrauchen? Uns wird doch ständig versichert, dass wir doch alles selber im Griff haben. Und wenn es dann hier auf dieser Erde nicht mehr klappt, dann leben wir halt auf einem anderen Planeten weiter. Ich denke, Zukunftsmusik ins Leere. Traum für viele Menschen, die Gott nicht kennen. Und im Vers 27 bringt Jesus Licht in diese scheinbar unübersichtliche Situation. Ein neuer Weg bahnt sich an. Jesus offenbart sich, alles ist mir übergeben vom Vater. Und niemand erkennt den Vater, den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Sohn, den Vater, als wem es der Sohn offenbaren wird. Jesus tritt nun als der vollmächtige Sohn des Vaters auf. Alles ist dann übergeben. Was bedeutet es? Was bedeutet diese Vollmacht? Er hat gehabt die Macht, die Sünde zu vergeben. Macht über die Natur. Macht über die Krankheiten. Seine Gewalt der Rede und seine Macht sogar über den Tod. Und noch was gibt es zu beachten. Es geht ja in diesen Versen hier um Offenbarung, welchen Weisen und Klugen verborgen und Unmündigen enthüllt ist. Alle Hoffnung geht durch ihn, durch den Sohn. Außer ihm gibt es keine Offenbarungsquelle mehr. Und wer woanders seine Erkenntnis sucht, der kann sicher sein, dass er betrügerischen Geistern und Dämonen auf den Leim geht. Dieser Vers sagt ganz klar, es gibt keinen anderen Weg zu Gott als den Weg über den Sohn. Aber dieser Sohn selbst ist ein Geheimnis, das niemand als der Vater kennt. Und deshalb muss dieses Geheimnis einmal offenbart werden. Und hier sehen wir wieder klar, dass das Erkennen Christi nicht von uns Menschen abhängt, sondern dass es ein Geschenk vom Vater ist. Zuerst kommt diese Erkenntnis und dann wird uns alles andere zufallen. Jesus und der Vater sind eins. Diese Wesensgleichheit ist ein Geheimnis und die kann man nicht mit dem Verstand ergrübeln. Und ich habe festgestellt, es ist Gnade und weiter nichts. Und jetzt wieder eine Frage, glauben wir es oder glauben wir es nicht? Und ich denke, hier entscheidet sich bereits, ob wir Jesus nachfolgen wollen oder ihn ablehnen. Im 1. Korinther 2, 12 bis 16 führt der Paulus die Unterschiede zwischen seelischen und geistigen Menschen aus. Wir haben nicht empfangen der Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschheitliche Weisheit lehrt, sondern mit Worten, die der Geist Gottes lehrt. Das heißt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, so wie es in der Bibel steht. Und je höher er sich aus eigener Kraft erhebt, desto schwerer ist es ihm, die Offenbarung Gottes zu verstehen und zu erkennen. Der geistliche Mensch aber hat Christi Sinn. Jetzt haben wir einmal den seelischen Menschen, der einmal geboren ist mit seinen natürlichen Eigenschaften. Und dann haben wir den geistlichen, der zweimal geboren ist. Und in der Bibel steht, nur durch die Bekehrung wird man eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf. Das haben wir vorhin in dem Zeugnis auch gehört. Und durch Empfang des Heiligen Geistes wird dieser neue Mensch geistlich bestimmt. Er wird ein Eigentum Gottes. Und jetzt können wir uns wieder die Frage stellen, will ich ein Kind Gottes sein und mich vom Heiligen Geist leiden lassen oder verlasse mich doch lieber auf mich selbst und lebe mein Leben so, wie ich es will. Und ich habe in einem Buch nachgelesen, man spricht hier auch vom ersten und vom zweiten Adam. Der erste Adam, den folgen wir in den Tod. Und der zweite Adam, also Jesus, den folgen wir ins Leben. Und seelisches Leben ist also zeitorientiert, vergänglich und erschöpft sich in der Welt. Geistliche Existenz ist ewig. Sie bringt die bleibende Frucht und wurzelt in seiner Gemeinde. Gott oder die Welt. Ein Zwischendrin, sagt uns die Bibel, gibt es nicht. Und in der Offenbarung heißt es, ob du doch heiß oder kalt wärest, weil du aber lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Da habe ich gedacht, pfui. Aber noch ist Zeit. Noch ist nichts verloren. Noch ist Zeit zum Umdenken. Noch ist Zeit zum Umkehren. Und noch ist Gnadenzeit. Gott hat uns ja wieder das Jahr 2021 geschenkt. Geschenkt, damit Menschen umkehren, sich zu ihm bekennen. Aber wir wissen nicht, wie lange diese Zeit noch bleibt. Umkehr heißt auch Hoffnung. Und diese Hoffnung hat uns Jesus auch schon vor 2000 Jahren gemacht. Und diese Hoffnung, die gilt immer noch. Und in Versen 28 bis 30 spricht er von den Mühseligen und Beladenen, von all denen, die seine Gnade ablehnen. Kommt her, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist brauchbar und meine Last ist leicht. Und ich komme bloß so, Halleluja. Trotz Ablehnung, trotz Anfeindung, trotz Misserfolg lässt er sich nicht entmutigen und ruft zum Kommen auf. Ruhe hat er für uns bereit. Er sagt nicht, wenn du nicht willst, dann setze ich all meine Autorität ein. Dann kriegst du Druck von oben. Das kannten ja die Menschen damals schon von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und hier können wir von so einem Joch sprechen, ein Joch, das einem andere Menschen aufdrücken. Diese unerfüllbaren und drückenden Gesetzesforderungen waren schwer zu tragen und zu ertragen. Jesus sagt, ich will euch befreien von dieser mühseligen Arbeit, diese Satzungen zu halten. Sie waren innerlich müde und total überfordert. Aber mit diesen müden und beladenen Menschen waren auch die gemeint, die körperlich hart arbeiten mussten. Menschen, die große Verantwortung haben und nicht mehr tragen können. Alle dürfen kommen, hat er gesagt. Für jeden von euch nehme ich mir Zeit. Und ich trage euch euer Fehlverhalten nicht noch. Ich bin sanftmütig. Ich will euch vergeben. Und Jesus zahlt hier nicht mit gleicher Münze zurück, wie es wir machen. Wie du mir, so ich dir. Er befreit uns vom Joch der Sünde. Das ist ganz, ganz wichtig. Und er rechnet uns nicht all unsere Fehler auf. Stattdessen verspricht er uns Ruhe und Geborgenheit. Und er sagt es nicht einfach so bloß dahin. Er hat schon jeden von uns geholfen, hat uns getröstet, uns geheilt. Und wir wissen, dass er kein Aufschneider oder Sprücheklopfer ist, wie wir manchmal sagen. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Retter, aber er ist auch der Richter dieser Welt. Und meine Frage ist, welches Joch trägst du? Welches Joch haben wir uns aufbürden lassen? Warum laufen wir denn manchmal so gebückt? Diese Last scheint uns manchmal all unsere Freude, all unsere Hoffnung zu rauben. Wir sind ohne Orientierung und sind wir oft ein leichter Spielball für den Meister der Lüge. Ich habe das selber erfahren. Du taugst nichts, aus dir wird nie ein vernünftiger Mensch werden. Oder als Kinder wurde uns oft gesagt, wenn du nicht brav bist, dann mochte ich der liebe Gott nicht. Und wenn das so wäre, dann denke ich, wird keiner von uns heute hier sitzen. Ein so einfach dahingesagter Satz, der kann uns ein Leben lang zu schaffen machen. Und ich selber habe auch jahrelang so ein Joch getragen. Ein scheinbar gut gemeinter Satz ist mir zur Stolperfalle geworden. Zu mir hat jemand gesagt, du kannst alles aus eigener Kraft schaffen, du brauchst niemand. Und ich habe mir einen Leistungsdruck aufgebaut. Und ich habe gedacht, durch Arbeiten kann ich alles schaffen. Und dann ist mir eingefallen, du bist ja eigentlich ein fauler Hund, wenn du das nicht schaffst. Und ich habe das auch noch geklappt. Aber im Vers 29 spricht hier Jesus von einem Joch, das ganz anders ist. Das, wo brauchbar ist, angenehm. Was ist denn das für ein Joch? Es hat nichts mit Gesetz und Last zu tun. Jesus bietet uns hier was an, was Sanftes. Etwas, was uns nicht überfordert. Es ist sozusagen ein Geschenk, das er vorbereitet. Zuerst wird hier das Bild vom Joch gebraucht, welches die Zugtiere tragen, um ihre Last zu ziehen. Aber an diesem Bild können wir eine Anzahl von Wahrheiten erkennen. Das Erste, was vom Joch gesagt werden kann, ist, dass es zur Arbeit da ist. Hier erkennen wir eine erste Anweisung für einen Jünger Jesu oder auch für einen Gideon. Wir leben nicht zu unserer Selbstverherrlichung. Jesus hat uns nicht diese Ruhe geschenkt, damit wir entspannt und schön und still durchs Leben gehen können. Und warten, bis er uns heimholt. Ja, wir Christen tragen ein Joch und das ist für uns zu arbeiten da. Wir sollen die sein, die die frohe Botschaft Jesu Christi weitergeben. Im Wort, aber auch im Werk. Dazu sind wir erlöst und herausgeholt aus der großen Schar der Menschen. Ist uns das bewusst? Wir sollen ihm dienen, also für ihn arbeiten. Aber so ein Joch, das sagt uns noch mehr. Es erleichtert auch die Arbeit beträchtlich. Wie würde es eigentlich den Tieren ergehen, wenn sie so einen schweren Wagen ziehen müssten? Die Stricke würden ohne das Joch tiefe Wunden ins Fleisch schneiden. Ja, sie wären gar nicht imstande, so eine Last überhaupt zu ziehen. Und genauso ist dieses Joch, von dem er hier spricht, auch für uns. Es erleichtert uns die Arbeit. Es macht uns erst fähig, diesen Dienst zu tun. Und dann gibt das Joch auch noch eine Zielsicherheit für den, der es trägt. Stellt euch einmal so einen Ochsen vor. Stark, starrsinnig, wie würde er ohne das Joch kreuz und quer rennen? Wer könnte ihn überhaupt in die Spur bringen, ihn halten? Oder mich oder dich? Wer soll uns lenken? Wir laufen doch manchmal auch mit so einem Brett vorm Kopf durch die Welt. Unser Verstand ist zeitweise vernebelt, weil wir ja meinen, wir haben doch alles selber im Griff. Und wart ihr schon mal in den Bergen und habt eine schöne Wanderung gemacht? Die Felsen zum Greifen nah und plötzlich kommt Nebel auf. Ihr seht eure Hand nicht mehr vor Augen. Da nützt auch nichts, wenn ihr eure Sonnenbrille abnimmt. Ihr habt den Durchblick verloren. Die einzige Chance, die Sonne dringt durch den Nebel durch und ihr habt wieder klare Sicht. Und ich denke, so können wir uns das auch mit Jesus vorstellen. Wenn wir uns vor ihm lenken lassen, er bringt wieder Licht in unser Dunkels. Und ich möchte uns noch einen zweiten Gedanken vom Joch weitergeben. Es gibt ja auch so ein Doppeljoch. Da gehen zwei Tiere miteinander. Eines hilft den anderen zu ziehen und zu arbeiten. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus auch mit euch laufen möchte, eure Last mitziehen, euch entlasten möchte? Und das möchte ich uns allen zusprechen. Alle, die in Not sind, die traurig sind, die nicht mehr trauen können. Ich denke hier jetzt an unsere Geschwister Waltraud und Dieter Bräuninger und all die Verwandten, die damit zu tun haben, die einen lieben Menschen verloren haben. Und ich kann euch nur zusagen, der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus ist stärker als der Tod. Und irgendwann gibt es ein Wiedersehen. Ja, wir dürfen trauern und wissen aber gleichzeitig, Jesus geht mit uns diesen schweren Weg. Auf ihn ist Verlass. Und Jesus sagt ja auch, lernt von mir, seid sanftmütig und demütig. Und ich denke, das soll sich auch in unserem Leben widerspiegeln. Das sollen die Menschen auch uns erkennen. Wir tragen ja manchmal auch so eine Maske, aber das müssen wir nicht. Wir Christen sind auch nur Menschen mit all unseren Fehlern. Aber was unterscheidet uns denn von anderen Menschen? Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran, weil Jesus mit uns geht und immer wieder neu mit uns anfängt. Und da greift dieses Joch wieder von dem, wo Jesus spricht. Und das soll der Sinn unseres Lebens sein. Mit Jesus gehen, durch dick und dünn. Und das ist das Geschenk des Vaters. Jesus nachfolgen bedeutet, die Gnade Gottes annehmen. Denn dieses Joch ist brauchbar, ist angenehm für jeden von uns. Ich möchte nochmal auf dieses Gesetz zurückkommen, das uns manchmal so knechten möchte. Oft sind es ja Kleinigkeiten, die uns trennen. Oft hat es gar nichts mit Jesus zu tun, was uns Christen manchmal mutlos macht. Wir lassen uns oft vom Teufel täuschen und auf den Holzweg führen. Und es macht einem Freude, wenn er am Weg zusammengebrochene, entmutigte und hoffnungslose findet. Jesus dagegen, der macht uns Mut, gibt uns Zuversicht, indem er sagt, kommt alle zu mir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer das annimmt und auch glaubt, der wird ewig leben. Aber Leben hier auf dieser Erde heißt auch, dass wir zusammen miteinander einen gemeinsamen Weg gehen. Gemeinsam meinen Bruder oder meine Schwester in die Entscheidungen mit einbeziehen. Nicht nur meinen Willen durchsetzen wollen. Und wir dürfen auch nicht versuchen, die Last des Lebens unter unserem Einzelgeschirr zu tragen. Das Geheimnis für Sieg und Frieden im christlichen Leben findet man in dem Land. Das Einzelgeschirr selbst, also nur ich, ablegt und das befreiende Joch unseres Herrn Jesus annimmt. Und das wünsche ich uns allen. Mit Jesus sind wir Sieger, mit Jesus sind wir Überwinder. Und da müsse es keine Machtkämpfe mehr geben. Ich bin lange genug als Einzelkämpfer in dieser Welt unterwegs gewesen. Ich kann euch sagen, ich möchte nicht mehr tauschen. Ich muss nicht mehr alles selber machen. Gemeinsam geht es einfach leichter und stressfreier. Und ich möchte nur mal schließen mit dem Liedtext vom Anfang meiner Predigt. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Aber mit Jesus zusammen finden wir Ruhe und Frieden für unsere Seele. Und es gibt noch ein Lied, was das eigentlich trifft. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen. Und dass Gott, an dem wir glauben, hier in unserer Mitte ist. Amen. Lasst uns jetzt eine kurze Zeit der Stille haben, die ich dann mit einem Gebet abschließe.